Jetzt kommt eine kurze Werbung.
Mit Innovation zum Erfolg. Die Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft an deiner Seite.
Von topaktuellen Agrarbedarfsartikeln bis hin zu den neuesten Landmaschinen und besten Versicherungen haben wir alles Notwendige, um deinen landwirtschaftlichen Betrieb auf Erfolgskurs zu halten.
Deine Landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol.
Ende der Werbung.
Hallo und herzlich willkommen zu Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Ja, wir sind am Ende des Jahres angekommen. Das ist die letzte Folge von Zurglost im Jahr 2024 und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke euch allen fürs Zuhören, für eure Treue. Wir danken für eure Rückmeldungen. Wir haben mittlerweile über 40 Folgen unseres Podcasts online gestellt und wir erhalten immer wieder ganz tolle Rückmeldungen von euch. Dafür ganz großes Dankeschön. Wenn ihr Anregungen habt, welche Themen wir noch in unserem Podcast behandeln sollten, dann meldet euch gerne bei uns. Am einfachsten geht das mit einer E-Mail an redaktion@sbb.it. In der Folgenbeschreibung zeigen wir euch noch andere Wege auf. Dort erfahrt ihr auch, was ihr tun müsst, wenn ihr bei uns Werbung machen möchtet. Jetzt aber genug der einleitenden Worte. Mein Name ist Bernhard Christanel und ich freue mich schon auf den heutigen Gast. Der Gast bei meiner heutigen Podcast-Folge, der letzten in dem Kalenderjahr 2024, ist die Gerlinde Wiedenhofer. Gerlinde, dein Numen werden vielleicht eine Go-Rolle kennen. Was sind's da, Herren? Kannst du dir kurz vorstellen, wer du bist, was für eine Ausbildung du gemacht hast, wo du jetzt arbeitest und wie du so am hinkommen bist?
Ja, guten Nachmittag, alle. Ich komme aus dem Finchgau, vielleicht unschwer zu Herren. Mhm.
Schön zu hören.
Ja. Bin Sam aufgewachsen und eigentlich bis zur Matura habe ich mein Leben Sam verbracht. Nach der Matura habe ich beschlossen, Veterinärmedizin zu studieren. Das habe ich getan in Wien. Und nach Abschluss meines Studiums bin ich in Österreich geblieben und habe da ein paar Jahre als Tierärztin gearbeitet, als normale Tierärztin. Was das ist, hören wir noch später, glaube ich. Und ja, nach irgendwann ist der Entschluss gekommen, wieder nach Südtirol gehen zu wollen. Und da habe ich mich einfach gemessen, auch ein bisschen orientieren, was tue ich denn eigentlich? Weil auch die Sparten, in der ein Tierarzt arbeiten kann, sind ja sehr vielfältig. Und ob das jetzt eine Nutztierpraktikerin wird als mir oder eine Kleintierpraktikerin oder was anderes, habe ich es eben nicht genau gewusst. Ergeben hat sich dann eigentlich das was anderes. Ja, zufällig hat sich beim Tierärztlichen Dienst von Südtiroler Sanitätsbetrieb die Möglichkeit ergeben, dass ich da eine Stelle besetzen kann, und zwar im Bustertal. Und da bin ich nach hingegangen und habe auch da 10 Jahre gearbeitet als Amtstierärztin in Taufer Arntal.
Mhm. Für ein Fenster schon fast gleich weit weg wie Wien.
Eben, mal einen neuen Tal von Südtirol kennengelernt. Gut, war auch sehr schön da. Mhm. Und irgendwann war nach 10 Jahren da, wie gesagt, und nach ist mir vorgekommen, jetzt brauche ich auch wieder mal was anderes. Und dann habe ich mich in Richtung Landesmitte bewegt. Ich habe in Brixen in kürzere Zeit gearbeitet und auch in Bozen da. Und zum Landestierärztlichen Dienst bin ich eigentlich gekommen, eher durch weniger schönes Ereignis. Es ist so geblieben von Dr. Ernst Stifter gewesen, der damalige stellvertretende Landesveterinärdirektor. Und anschließend hat die Stelle auch wieder besetzt werden müssen. Und da habe ich mich praktisch beworben. Und ja, bin dann da
geworden.
Und jetzt sitze ich seit 4 Jahren beim Landestierärztlichen Dienst der Provinz. Mhm. Und ja, und fühle mich selber recht wohl.
Gut. Wir haben ja auch oft mal miteinander zu tun, wenn es um Berichte im Landwirt geht. Deswegen finden wir super, dass wir jemanden haben, so wie die. Ja. Jetzt hast du ja schon ein bisschen umgedeutet, was es so alles ein bisschen gibt. Also du hast gesagt, es gibt einen tierärztlichen Dienst für Sanitätsbetrieb, es gibt einen landestierärztlichen Dienst. Jetzt arbeite ich seit 20 Jahren da im Bauernbund und die haben eigentlich ganz ehrlich gesagt bis heute noch nicht ganz verstanden, was die zwei Sachen eigentlich unterscheidet. Und dann gibt es ja noch das Institut für Tierzeichenbekämpfung der Venetien, wenn ich das richtig sage. Kannst du uns bitte mal versuchen zu erklären, was macht jetzt von den drei?
Ich versuch's. Der Landestierärztliche Dienst ist ein Dienst der Provinzverwaltung und gehört zur Abteilung Landwirtschaft. Also wir unterstehen hier im Landesrat Walcher. Und der landestierärztliche Dienst in seiner Funktion ist eigentlich die oberste tierärztliche Behörde der Provinz Bozen. Das heißt, wir vom Landesveterinäramt, da sind drei Tierärzte im Moment, wir koordinieren und überwachen eigentlich alles Tierärztliche, was in unserer Provinz passiert. Unsere Aufgabe ist zudem, dass wir Verbindung halten oder einfach in Verbindung stehen, in Austausch stehen mit unserer Nachbarprovinz, vor allem Triental, aber auch mit allen anderen Regionen und nicht zuletzt auch mit dem Ministerium, wenn zum Beispiel neue Gesetze oder neue rechtliche Normen erarbeitet werden, dürfen die Regionen ja mitreden, wir als autonome Provinz auch. Und da hat man schon auch Einfluss oder zumindest darf mitreden, wenn Sachen ausgearbeitet werden, wenn sie beschlossen werden. Und da ist das auch nicht unwichtig, weil wir da auch unsere oft sehr speziellen Bedürfnisse einbringen können. Sie werden oft gehört, manchmal auch nicht, aber die Möglichkeit hat man. Und was auch noch unsere Aufgabe ist, dadurch, dass wir ja, wie gesagt, die koordinierende Behörde sein, wir haben ja Gesetze, die macht die EU. Die muss nachher der Mitgliedstaat, in unserem Fall Italien, übernehmen. Und wir als Provinz natürlich sollen ins Adron halten. Da wir autonom sind, machen wir auch unsere eigenen Gesetze, Normen. Und da haben wir schon die Möglichkeit auch, ein bisschen die Gesetzmäßigkeiten, sagen wir mal, ein bisschen auf unsere Realitäten eben anzupassen. Natürlich müssen wir uns schon auch ein bisschen innerhalb eines bestimmten Rahmens bewegen, aber ein bisschen Flexibilität ist da und das gibt mir einfach im Vorteil, dass wir eben ein bisschen auf unsere Landwirte, auf unsere kleinen Betriebe anschauen können. Mhm. Und deswegen gibt es noch auch die Dekrete von Landesveterinärdirektor und so weiter, wo wir eben ein bisschen freier sein können, wenn es braucht. Und wo wir auch ein bisschen drauf schauen müssen, ist auch die Fortbildung der Tierärzte. Mhm. Ja, soll man uns auch noch dazu. Was wir nur machen, es sind ja sehr viele Sachen. Der tierärztliche Bereich ist sehr breit. Es ist ja nicht das herkömmliche Tierarzt sein, was der Tierarzt machen kann, sondern zum Beispiel geht es auch die Lebensmittel tierischer Herkunft an. Also alles, was Tier an Lebensmittel produziert, wird ja genauso überwacht. Und da zum Beispiel, was wir in unserem Dienst da machen, ist, wir autorisieren Lebensmittelbetriebe, egal ob das jetzt Fleischbetriebe sein, Milchbetriebe sein. Und das Gleiche gilt auch für Futtermittelbetriebe. Oder auch, was ja auch anfällt, die Nebenprodukte, einfach gesagt die Abfälle, die entstehen nicht bei der Lebensmittelproduktion, das ist ja die Kette vom Landwirt bis zum Teller eigentlich von Konsumenten, dass man da auch die Abfälle tierischen Herkunft, die müssen ja genauso geregelt entsorgt werden und da die Autorisierungen, wer darf was, das kommt auch von uns. Zusätzlich vielleicht auch interessant für die Leute zu hören ist, ich glaube, es gibt vielleicht den einen oder die andere, was einmal eine Verwaltungsstrafe gekriegt hat, wegen Nichtmeldung von Tierbewegung zum Beispiel oder andere Sachen. Der Landesveterinärdirektor oder unser Dienst ist auch die Rekursstelle für solche Sanktionen. Das heißt, wenn jemand da einen Einwand hat oder so, dann kann er sich an uns wenden und wird gehört oder gelesen, wie die Leute wollen. Und dann wird entschieden, ob es bei der Sanktion bleibt oder ob sie wegarchiviert wird oder ob sie herabgesetzt wird, wie auch immer. Ja, ich denke, das ist schon mal eine sehr kurze Zusammenfassung von dem vielen, was wir da überhaben.
Klingt spannend, ja. Das heißt, jetzt habt ihr im normalen Alltag, also die Leute machen jetzt Rekurs bei Enk, habt ihr es nicht direkt mit den Bauern zu tun?
Oh. Direkt nein, es sei denn, wir sind natürlich auch ansprechbar und es ist nicht selten, dass da auch Anfragen von Landwirten selber kommen oder auch von Lebensmittelproduzenten, die halt unsere Stakeholder sozusagen und wie gesagt, bei uns kann man auch anrufen oder schreiben, um Auskunft bitten, also wir sind da nicht ein isolierter Dienst, der sich nach außen hin nicht wendet, das stimmt nicht. Natürlich im Alltagsgeschäft haben wir jetzt wenig Parteienverkehr. Weil ja heute da die Kommunikationsmethoden auch andere sind. Heute muss man nicht mehr bei jedem vorsprechen selber, sondern kann auch mit anderen Mitteln Kontakt aufnehmen, aber ich denke, die Verbindung nach außen haben wir sehr wohl, ohne dass unsere Arbeit das jetzt tagtäglich beinhaltet, dass wir mit Leuten zu tun haben. Oder mit den Landwirten, sagen wir so.
Gehen wir zum Tierärztlichen Dienst des Sanitätsbetriebs. Was genau macht das denn?
Der Tierärztliche Dienst des Sanitätsbetriebs, es sind eigentlich die Amtstierärzte, der hat die Aufgabe, dass er praktisch die Vorgaben, die eben von oben kommen, egal von wo, dass die umgesetzt werden. Also das ist der operative Teil, der draußen im Land arbeitet. Es gibt da vier praktisch Bezirksämter, nenne ich es mal so, Bezirksdienste vielmehr. Andere in Bruneck, andere in Brixen, andere in Bozen, wo der Hauptsitz ist, und andere in Meran. Und dem steht jeweils ein Koordinator vor, ein Amtstierarzt, und dem unterstehen halt alle Amtstierärzte, die da arbeiten. Die Aufgaben bestehen vor allem in der Überwachung und auch in der Kontrolle, dass eben die Vorgaben auch umgesetzt werden, für die Landwirte, für die Lebensmittelbetriebe, Futtermittelbetriebe, all das, was ich schon gesagt habe. Bei den Amtstierärzten gibt es ja auch drei Fachbereiche, nicht? Es gibt einen A-, B- und C-Bereich. Die B-Tierärzte, wie wir sagen, beschäftigen sich mit Lebensmitteln, also mit allem, was mit Lebensmitteln tierischer Herkunft zu tun hat. Die Tierärzte von A-Bereich sind vor allem für die Tiergesundheit zuständig. Das heißt, es ist mehr eine Bestandsüberwachung, einfach zu überwachen, wie ist der Gesundheitsstatus. Gern tut es natürlich nicht allem um jetzt Erkrankungen des Einzeltiers, ob jetzt sonst eine Grippe hat oder eine Labmagenverlagerung, sondern da geht es um Bestand. Ja, ob man vor allem eben ansteckende Krankheiten drin hat unter Tieren oder sogenannte Zoonosen auftreten, soll heißt, Krankheiten, die von Mensch auf Tier oder auch umgekehrt übertragbar sein, oder einfach auch Krankheiten, die zwar vielleicht keine großen Ausfälle oder Todesfälle bei Tieren haben, aber die einfach einen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Es kann auch schon sein, dass ein Milchleistungsrückgang da ist, dass Fruchtbarkeitsstörungen auftreten bei bestimmten Seuchen, wie man sie ja nennt, die ansteckenden. Und die Überwachung obliegt die Amtstierärzte auch und natürlich auch die Kontrollen. So kennen sie wahrscheinlich die meisten nicht. Heute gibt es so viele Kontrollen, ob das Futtermittel ist oder Tierschutz oder Registrierung der Tiere und so weiter und so fort. Und das sind eben die Aufgaben, die die Amtstierärzte übernehmen. Aber vielleicht sollte man die Tätigkeit auch nicht allein auf Kontrollen, die ja niemand mag, reduzieren. Der Amtstierarzt kann genauso einmal beratend zur Seite stehen, unterstützen zur Seite stehen, einmal Fragen beantworten, überhaupt mit den ganzen vielen neuen Sachen, was es heute gibt, vor allem die digitalen Systeme, neue Programme, wie eben zum Beispiel das Classifarm oder auch jetzt die Eintragung für die Medikamente, die man im Betrieb verbraucht. Also da kann der Amtstierarzt einmal eine sehr nützliche Hilfe sein.
Dann haben wir noch das Institut für, was haben wir gelesen, wie das heißt, Institut für Tierseuchenbekämpfung der Venetien. Ja. Dann habe ich mich zweimal zu denen gehabt, wenn ich 20 Jahre wieder bin.
Ja, die deutsche Übersetzung ist einfach ein bisschen holprig. Ja. Im Grunde ist das ein Labor. Okay. Ja, und der Sitz ist in Padua, deswegen heißt es ja der Venetien. Und der Sitz in Padua hat Zweigstellen. Und eine dieser Zweigstellen haben wir in Bozen. Ja, praktischerweise sitzen die drei genannten Dienste alle im gleichen Haus.
Sehr praktisch, ja.
Ja, ist sehr praktisch, weil wenn's brennt oder einmal nicht brennt, oder wenn wir etwas zu reden haben, dann seien wir alle drei Behörden, oder im Fall von Tierseucheninstitut, wie wir es nennen, jetzt keine Behörde, aber wir sind alle in einem Haus, dass man auch sich fachlich auch ganz unkompliziert und gleich besprechen kann. Und das Tierseucheninstitut ist auch ein offizielles Labor und das hat die Aufgabe, die offiziellen Proben zu bearbeiten. Das heißt, alle Blutproben, die Amtstierärzte machen oder auch die Betriebstierärzte, die ja auch im Auftrag von Tierärztlichen Dienst für Sanitätsbetrieb arbeiten, dass die können die Proben da angeben und dass die untersucht werden müssen. Aber das Tierseucheninstitut macht nicht jetzt unsere offiziellen Proben, sondern da kann auch jeder Private hingehen und Proben bringen, nicht? Wenn ich andere mal meint, ich hätte gerne ein verendetes Tier gerne mal untersucht oder was auch immer, kann auch die Milch sein, was immer, kann man da auch untersuchen lassen. Und somit praktisch ist das, da haltet sich das Labor selber. Es wird schon natürlich unterstützt, weil wir müssen jetzt erproben als das, was wir haben so eine Art Vertrag, was sie erfüllen müssen. Mhm. Und wir natürlich zahlen dafür. Also so erhaltet sich das selber. Ja, und ist jetzt vom Tierärztlichen her, natürlich ist es auch unterstützend, weil die machen auch sehr viel Forschung. Ja, und stehen auch nicht nur unseren Diensten zur Verfügung, sondern auch für andere Landesämter, die im Proben brauchen, einmal im Wildtierbereich zum Beispiel. Also da gibt es überall Zusammenarbeiten. Und dadurch, dass sie auch Forschung betreiben und einfach auch Tierärzte unten sitzen und auch andere ausgebildete Menschen, seien sie auch, sagen wir mal, eine wissenschaftliche Unterstützung, die es hier und da logisch auch braucht.
Dann haben wir noch mehr andere Sachen, die, also ich vermute mal, die Tierärztekammer ist so etwas wie die Berufskammer für die Tierärzte.
Ist genau so. Genau.
Ja, gibt es in anderen Berufen auch.
Ja.
Und du hast jetzt schon ein paar Mal einen Amtstierarzt erwähnt.
Ja.
Und du hast gesagt, du hast am Anfang als normale Tierärztin gearbeitet. Heißt das jetzt ein Amtstierarzt, ist der, mit dem die Bauern zu tun haben, und der normale kümmert sich um Hunde, Katzen und andere Haustiere?
Na, eigentlich das Wort normal, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen.
Ja.
Weil ich glaube, ein Mensch, wenn er hört, man ist ein Tierarzt, dann hat jeder das gleiche Bild im Kopf, mit unterschiedlichen Tieren vielleicht. Ja. Also man ist derjenige oder diejenige, die ein krankes Tier behandeln oder einfach ein Tier betreuen und bei Bedarf eben wird therapiert. Und das ist so das klassische Bild des Tierarztes. Mhm. Und dann, wie gesagt, Tierärzte braucht es heute in verschiedenen Sparten. Die haben wir in der Pharmaindustrie, bei der Futtermittelherstellung. Und eben ein Berufsbild ist auch der amtliche Tierarzt. Da, wie der Name schon sagt, oder vielleicht sagt er es mir und eben anderen nicht, das ist eben nicht der Tierarzt, der in die Betriebe geht, in den Stall geht und behandelt, sondern der hat eine amtliche Tätigkeit der Kontrolle und Überwachung, wie ich schon gesagt habe, nicht? Und der stellt einfach sicher, dass alle Vorgaben, alle Regeln, die es einzuhalten gibt, egal ob das jetzt im landwirtschaftlichen, tierhaltenden Betrieb ist oder ob das in einer Hundehaltung ist oder jemand, der Katzen hat, in der Tierhaltung allgemein, dass da einfach die Regeln eingehalten werden, nicht?
Ich glaube, jetzt haben wir es verstanden.
Schon?
Immer schon, okay. Ja. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zurück zu Themen, mit denen wir untereinander zu tun haben, mit mir ins Herren. Unser Thema, was in den letzten Monaten öfter so aufgekommen ist und was die Leute auch ein bisschen umtreibt, da bei uns, ist das Thema Blauzungenkrankheit. Das haben wir ja schon Landwirte etwas gehabt, weil der scheinbar von alle Richtungen auf uns zuströmt. Und da seid ihr es ja gut informiert. Das habt ihr so ein Quellen, wo ihr es auch findet, aktuell auch findet, was jetzt der Fall ist. Wie läuft denn die Bekämpfung von solchen, so wie die Blauzungenkrankheit ein Beispiel ist? Wie läuft denn das heim da? Man kennt es ja sonst so, jetzt tritt da ein Fall auf, noch ist mal halt ein halbes Land gespürt. Ist das heim auch noch so oder läuft das ganz anders da?
Mittlerweile läuft es ein bisschen anders an. Es hat jetzt ja seit kurzem gibt es ja das neue Animal Health Law, das Tiergesundheitsgesetz, übersetze ich es einmal so, das ist eine Verordnung von der EU, wo sie eben den Umgang unter anderem, ja, auch den Umgang mit Seuchen eben ein bisschen anders geregelt haben. Man hat auch die Seuchen anders eingeteilt, weil so Listen hat es vorher auch gegeben zwischen schlimm und weniger schlimm und so weiter. Und jetzt hat man sie einfach in Kategorien eingeteilt, A, B, C, D, E. Und je nachdem, um was es für eine Krankheit sich handelt, wie schwerwiegend die Auswirkungen sein können, hat man die eingeteilt. Und leider mal ein Beispiel zu nennen, die Maul- und Klauenseuche ist eine Seuche A. Und das heißt, die wird unverzüglich ausgemerzt, ohne Wenn und Aber. Wenn man da die Blauzungenkrankheit hernimmt, das ist eine Krankheit C. Ja, der Gruppe C. Und es gibt natürlich auch Kombinationen aus den ganzen Buchstaben, aber ich glaube, das darf jetzt ein bisschen zu weit führen. Nicht? Blauzungenkrankheit ist eingestuft als C, D und E. Und das heißt, das sind eben übertragbare Krankheiten, deren Ausbreitung man verhindern muss. Ja, vor allem in jene Zonen oder Länder oder Teile davon, die eben frei sein. Und dass da einfach ein Überwachungsprogramm absolviert werden soll, das der mir eigentlich schon seit Jahren in Bezug auf die Krankheit, ja, dass wir viermal das Jahr in die verschiedenen Landesbereiche bei Tieren Blut annehmen, um zu schauen, ist was im Umlauf. Ja, bis jetzt eigentlich haben wir nie nichts gehabt. Und man hat mehr oder weniger viel auch so Falten aufgestellt, eben für die Stechmücken, die das ja übertragen. Die Blauzungenkrankheit ist ja nicht von Tier zu Tier übertragbar, sondern über praktisch infiziertes Blut, das die Stechmücke aufsaugt und dann das nächste Tier weitergibt. Und auch das beobachtet man, also die Überwachung haben wir schon seit Jahren, die war unauffällig. Jetzt im Moment sind wir wirklich da noch eine Insel umgeben von allerhand Blauzungenstämmen. Da gibt's ja über 20 verschiedene Stämme. Es sind nicht alle krankmachend und nicht alle so ernst, aber im Moment haben wir halt in Umlauf 3, 8 und 4. Und vielleicht hat man gehört, dass man kürzlich in Trient einen positiven Fall Erkrankung mit dem Dreierstamm gehabt hat. Im Norden haben wir es genauso, in Österreich mit 3 vor allem. Und in der Schweiz genauso. Und südlicher von uns spielt auch der 8. Stamm eine Rolle. Ja, und was wäre denn jetzt? Vielleicht hat irgendjemand da für die HörerInnen mitgekriegt, dass wir noch nicht lange her in Trient einen positiven Fall gehabt haben. Oder in Trient noch haben wir einen positiven Fall gehabt. Und da ist noch so, da wird auch einfach ein Radius genommen von 20 Kilometer. Ja, der wird weggemessen und der ist ja in unsere Provinz hingegangen. Das heißt, es hat auch tierhaltende Betriebe bei uns betroffen. Das heißt nicht, dass da jetzt ein Sperrgebiet war, sondern da hat man einfach, ist man schauen gegangen, in die Betriebe. Gibt's Symptome, gibt's Auffälligkeiten? Wenn da Tiere verbracht worden sind, außerhalb des Gebietes da, oder von den Betrieben ausgebracht worden sind, hat man einfach auch müssen Blutproben machen und untersuchen. Ja, das sind Maßnahmen, die man ergreifen muss. Aber was erleichternd ist bei dem ganzen neuen Tiergesundheitsgesetz, ist, dass man da sehr viel auf den Betrieb geht, wo es passiert. Da geht man einmal hin, schaut einmal, was ist denn überhaupt, was hat er für Bewegungen gehabt, welche Betriebe stehen mit dem in Verbindung. Und dann konzentriert man sich einmal auf das, die unmittelbare Umgebung oder die einfach mit dem Betrieb ein bisschen in Zusammenhang gebracht werden können. Und da natürlich werden, soll man sagen, einfach ein bisschen intensivere Maßnahmen getroffen, dass man auch wirklich zu wissen kriegt, was ist denn da tatsächlich los? Ist das ein Tier? Sind es viele Tiere? Wohin hat er verkauft? Wo hat er die her? Und so weiter. Und auch eben ein bisschen die Einschätzung, die, was gleichzeitig eine Risikobewertung ist, von dem her bewegt man sich dann. Ja, und deswegen kann sich ein Seuchenherd bald wieder löschen. Oder auch nicht. Also so ganz strikt vorgeben ist die ganze Vorgehensweise nicht mehr. Deswegen, wo besser ist, man hat das überhaupt nicht. Wie wir im Moment vielleicht.
Das ist einfach das Beste, ja. Ja. Genau. Und wichtig ist, wenn noch fragen, oder fragt man das von Enk, ob da irgendein positiver Fall, wo man spürt und nicht von irgendwo anders her. Oder? Also ist die Information halt gesichert.
Das Letzte ist das Richtige, ja. Gell? Weil Informationen zirkulieren allem und sind vielfach auch richtig und manchmal eben auch nicht. Und deswegen denke ich, sind schon mehr Ämter, was mit dem direkt zu tun haben. Und eben, wie man auch gehört hat, wir sind ja alle eng zusammen, schon räumlich. Also wenn da irgendwas schon ein Verdacht da ist, wir wissen das sofort. Ja, und gehen mit dem um, noch in Zusammenarbeit mit dem Tierärztlichen Dienst von Sanitätsbetrieb. Also da haben wir eine gute, verlässliche Reaktionskette, ja.
Gut. Können wir vielleicht noch zu zwei Sachen, die Leute draußen auch so ein bisschen mitgekriegt haben in letzter Zeit. Mhm. Und was ich in einem schönen Dialekt gesagt, die Grausbieren anstellt. Das ist ja einmal, das haben wir erst vor kurzem auch in Landwirt gehabt, ist ja einmal die neue verpflichtende Ausbildung für Tierhalter. Die hat für einige Leute draußen für Unmut gesorgt, weil sie sich fragen, wieso muss ich jetzt eine Ausbildung machen, wenn ich seit 30 Jahren okay halt. Es gibt zwar ein paar Vereinfachungen jetzt in dem Bereich. Was mich jetzt interessieren hat, inwiefern seid ihr als Landestierärztlicher Dienst in solche Sachen jetzt involviert? Also, was ist denn eigentlich eine Aufgabe in dem Bereich?
Na, im Grunde, das ist ja nicht eine Idee, die in der Provinz Bozen geboren ist, ja, dass jetzt sich alle fortbilden müssen. Und, sondern das ist eben auch Teil von dem Tiergesundheitsgesetz, den Animal Health Law, also es ist Kim von der EU, die einfach sagt, jeder der Tiere haltet. Das trifft nicht Landwirte, sondern andere auch. Die müssen einfach regelmäßig Ausbildungen, man kann es als Fortbildung vielleicht verstehen und machen. Staat Italien muss es übernehmen und wir haben es halt mit unserem Beschluss der Landesregierung nachher an unsere Gegebenheiten angepasst. Und da muss ich sagen, natürlich, wie vorher gesagt, wir müssen uns in den Roman bewegen. Aber ich glaube, wir haben den Roman sehr, sehr ausgedehnt. Wir haben wirklich versucht, auch eben, wie du gesagt hast, dass die Leute ja manche schon Jahr und Tag arbeiten und die wissen schon, was sie tun. Ja, und da sagt auch sicher niemand was anderes. Ja, aber irgendwie müssen wir auch die Ausbildung einfach zur Verfügung stellen und auch schauen, dass die Leute die machen, weil das einfach Voraussetzungen sind in Zukunft. Ohne die Ausbildung kann ich einfach keinen Betrieb mehr neu eröffnen. Ja, oder heute ist es so jetzt noch nicht so drastisch, aber wir wissen schon, wie es ist, wenn heute etwas Gesetz ist, dann vielleicht, dass es einmal Einfluss auf Beiträge hat und so weiter. Das ist heute ganz im kleinsten Rahmen schon der Fall. Und deswegen, wie gesagt, wir haben uns da viele Gedanken gemacht und praktisch verfasst, haben das Dokument mir im Dienst. Und natürlich auch mit Absprache auch mit anderen Interessenten, ja. Hat jeder kennt auch seine Meinung und seine Ideen auch einbringen, nicht? Und letztendlich eigentlich muss ich sagen, trotzdem man die Leute verpflichtet, eine Fortbildung zu machen, denke ich, haben wir da eine recht gute Kompromisslösung, denke ich, für unsere Landwirte erarbeitet, ja. Also systemisch ausgereizt. Und auch jetzt in Zusammenarbeit, was sehr gut funktioniert mit dem Bring, und auch mit dem Bauernbund werden wir die Fortbildung auf die Beine stellen. Nicht jetzt die Ab- oder Ausarbeitung der Inhalte helfen wir natürlich auch mit, wo es uns halt braucht jetzt, nicht? Und deswegen denke ich, kommt da trotzdem eine relativ gut gemachte Sache aus, die auf unsere Landwirte zugeschnitten ist. Also von dem her braucht sich niemand Sorgen machen und auch der Abschlusstest, der gemacht werden muss, das machen wir alles so, dass das für die Leute auch machbar ist. Mhm. Und die Zeit, die muss halt wohl oder übel, müssen halt die Leute, die eben aufgrund ihrer Jahrzehnte Erfahrung oder 10 Jahre langen Erfahrung in Kurs einfach besuchen müssen. Vielleicht gelingt es ihnen das auch ein bisschen mit einem positiven Ansatz zu sehen, dass man vielleicht ja trotzdem irgendwas Neues hört und oder ja, oder vielleicht ein bisschen an Input krieg für irgendwas, was ja jeder in seinem Betrieb vielleicht auch Kleinigkeiten verändern kann oder möchte oder einfach ein bisschen Ideen holen. Ja, also, denke mal. Also
nicht ganz so ein Schwachzeichen.
Ja, weil ich denke mir am Heint, ich sage zwar, in dem das Thema haben wir ja öfter, ja. Ich sage da allem das Gleiche, ich denke, egal wie alt man ist und was man tut, ausgelernt hat man nie. Ja, und einmal sich ein bisschen anhören, was einem da erzählt wird, was einem da beigebracht werden soll, kann man sich im schlimmsten Fall gehe aus und sage, ich weiß eh schon alles, was ja der beste Fall sein kann, ja. Und sonst nimmt man sich halt etwas mit, dran mehr und dran weniger. Also vielleicht ein bisschen ein positiver Ansatz, den kann man schon finden.
Okay, ja. Schauen wir mal. Ja. Letzter Punkt ist jetzt auch wieder etwas, was die Leute eben mit dessen die Leute draußen zu tun haben, von dem sie schon ein bisschen etwas gehört haben und wo sie wissen, dass da irgendetwas auf sie zukommt. Das sind also Begriffe wie Classifarm und das wunderschöne Abkürzung SQNBA. Über dem ja noch im Landwirt kann ich jetzt sagen, nächstes Jahr irgendwann berichten werden, also werden wir noch sein bringen. Was hat es denn mit den zwei Sachen damit auf sich? Und gleiche Frage wie vorher, was hat es damit zu tun?
Im Grunde eben seien es zwei verschiedene Sachen, einmal Classifarm und einmal das SEQNBA. Classifarm ist eigentlich ein Programm, nenne ich es so, von Gesundheitsministerium und das Qualitätslabel des SEQNBA ist von Landwirtschaftsministerium. Classifarm im Grunde ist dazu da, um landwirtschaftliche Betriebe einzustufen. Ich denke, jeder Landwirt hat mittlerweile mitgekriegt, eben, dass es das Behandlungsregister, das klassische, das Buch ja gar nicht mehr gibt, sondern dass das alles muss digital in die nationale Tierdatenbank eingespeist werden. Und da wird dann auch der Medikamentenverbrauch, da Schwerpunkt liegt beim Antibiotikumverbrauch, wird da registriert und auch gemessen, ja. Und da kann man auch sehen, wie viel die Provinz selber oder auch jeder landwirtschaftliche Betrieb im Jahr an Antibiotikum und auch welche verbraucht. Weil das ist ja auch eines der grossen Ziele von der EU, die einfach den Verbrauch von Antibiotika einfach vor allem in der Tierhaltung zu reduzieren. Weil die einfach heint, die denkt, das hat jeder mal schon irgendwo mitgekriegt, die ganzen Antibiotikaresistenzen, das heißt, dass Antibiotika sowohl beim Menschen, aber auch beim Tier einfach nicht mehr wirken, weil so viel in Umlauf ist, ja so Gewöhnungseffekt noch da ist, dass wenn man sie braucht, dass sie nicht mehr wirken, das, dem will man einfach sehr entgegenwirken. Und deswegen hat man gesagt, man muss auch schauen, in der Tierproduktion einfach die Mengen zu reduzieren. Und das ist schon mal eine Säule für den Klassefarm. Und die anderen ist, das andere ist das Tierwohl. Nicht? Das ist ja ein sehr wichtiger und zentraler Begriff. Und da eben, je nachdem, da werden die Betriebe praktisch eingestuft. Ja, seien sie optimal oder seien sie passend oder haben sie unpassende Sachen drinnen? Nicht im Betrieb. Und da wird halt in Zukunft für die Schweinebetriebe, bei den größeren Mast- und Zuchtbetrieben haben wir das ja schon vor ein paar Jahren schon gemacht, nicht? Und da, im Grunde, jeder Betrieb hat Verbesserungsmöglichkeiten oder muss da und drüben ein bisschen etwas verbessern, aber es sind oft auch Kleinigkeiten. Und bei dem Klassefarm geht's eigentlich auch um das. Da geht's drum, von wem wird eben der Betrieb geführt, da sind wir wieder bei der Ausbildung, wer tut das, und wie ist die Struktur selber, wie sind die Biosicherheitsmaßnahmen, ist ja ein wichtiger Begriff. Biosicherheit heißt ja nichts anderes, wenn man es einfach sagt, als welche Maßnahmen ergreife ich in meinem Betrieb, um Krankheiten draußen zu halten. Und eigentlich auch der Umweltschutz spielt auch eine Rolle bei den ganzen Geschichten. Und je nachdem, wie noch der Betrieb eingestuft wird, nicht, da gibt's noch Grün, Gelb und Rot, ja, das ist auch so eine Art Risikobewertung, wird er halt einmal mehr umgeschaut oder mal weniger. Aber ich denke, auch dem kann man, wenn man möchte, etwas Positives abgewinnen, weil so vielleicht, dass man auch mal ein bisschen eine Eigenkontrolle hat beim Betrieb. Und dass man sagt, ja, da vielleicht kann ich mal was anderes machen oder was Neues probieren oder eben eröffnet Möglichkeiten. Was man sagen muss, ist, dass sowohl Klassefarm als auch das SEQMBA eigentlich eine freiwillige Sache ist. Aber dadurch, dass jeder will seine Produkte absetzen, wird halt die Zukunft, das passiert jetzt heute und morgen nicht, aber die Zukunft wird einfach bringen, dass man in die Richtung fast gehen muss. Mhm. Ja. Und wie gesagt, Klassefarm ist das vom Gesundheitsministerium und da sind wir natürlich involviert. Das ist ein Teil von der Tierdatenbank, wo man reinschaut, mit dem man sich auseinandersetzt. Und Klassefarm ist ja auch schon Voraussetzung fürs Erhalten von Beiträgen. Wenn man da die Eco-Schemes, die jetzt da nicht anspricht, aber dass man zumindest einmal registriert ist, ist schon der erste Schritt gewesen. Und auch, dass der Antibiotikumkonsum eine Rolle spielt, ich denke, haben auch schon alle mitgekriegt, dass man den reduzieren sollte, wenn noch Möglichkeit. Nicht? Und das SEQMBA ist einfach ein Qualitätslabel. Italien wird in Zukunft ein einziges haben. Ja. Und das basiert eben auch auf Tierwohl, Biosicherheit, am bewussten Umgang mit Medikamenten und im Schutz der Umwelt. Wer da mitmachen will, das betrifft nicht nur die tierhaltenden Betriebe, sondern auch die lebensmittelproduzierenden Betriebe danach, muss sich halt da zertifizieren lassen. Das heißt, dass man halt bestimmten Vorgaben entsprechen muss.
Ja. So wie du vorher gesagt hast, es ist freiwillig, aber im Grunde, man hört ja allen wieder, dass zum Beispiel die Lebensmittelhandelsketten das noch voraussetzen, dass man da dabei ist, deswegen ist es freiwilliger und man wahrscheinlich wird man es doch machen müssen.
Ja, eben. Das ist absolut richtig, ja. Ich meine, es ist niemand gezwungen, aber wir haben es mal so angesprochen, wenn jemand seine Produkte loswerden will, verkaufen will, ja, ob das jetzt Fleischbetriebe sein oder auch milchliefernde Betriebe sein, wenn ein der Abnehmer die Akkreditierung macht, das Label hat, dann wird halt der Zulieferer sich müssen da anpassen, ist so.
Ja, Gerlinde, wir sind am Ende von unserem Gespräch. Also ich habe ganz viel gelernt von dir jetzt in der guten halben Stunde, was wir jetzt da miteinander reden. Ich habe mitgekriegt, also ich als landestierärztlicher Dienstzeit grundsätzlich mal Leute, denen die Bauern draußen und die Bäuerinnen draußen helfen wollen. vor der sie keine Angst haben müssen. Sie können sich gerne an den Bank melden, wenn etwas ist. Das hilft sie mir weiter. Das ist, glaube ich, eine schöne Botschaft, was wir den Leuten mitgeben können. Hast du sonst noch etwas, was du gerne loswerden darfst?
Nein, ich glaube, dein Abschlusswort war eigentlich schon sehr gut. Ja, ich denke, die Leute auch, wenn oft, oder jetzt da die Leute, die Landwirte auch, wenn oft Sachen kommen, die, an die sie wenig gefallen finden, und selbst im Moment ist sehr viel Neues, das ist ihnen bewusst, und wir sind von der tierärztlichen Seite da und mit halt die unhängenden Sachen, und das sind nicht die einzigen Sachen, die neu sein und die mühsam sein, aber etwas, was wir schon machen, eine Zusammenarbeit mit allen anderen, die es genauso wichtig ist, das Bauernbund ist, Spring ist, wer auch immer, dass wir schon schauen, dass wir die Sachen, soweit es möglich ist, für die Leute erleichtern. Ja, eben ein Beispiel ist eben die Ausbildung, aber es passiert auch sehr oft in anderen Bereichen oder in anderen Situationen, wo wir allem versuchen, dass man da nicht übertreibt, dass man ein bisschen auf dem Boden bleibt, im Verhältnis zu dem, was sein müsste oder oft, was der Staat vorgibt. Und das wird oft für die Leute natürlich nicht gesehen, weil sie es nicht wissen, und deswegen sage ich es jetzt einfach einmal.
Jetzt habt ihr es alle gehört, gell? Das sind ganz nette Leute ab und dir Landestierärztlichen Dienst. Gerlinde, danke dir für deine Zeit. Ich weiß, du hast schon voll im Terminkalender. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, bei mir da vorbeizuschauen. Danke fürs Gespräch, und wie gesagt, ich habe ganz viel gelernt von dir, und ich hoffe, die was uns zuhören. Ah.
Abschließend, wie immer, ein Blick auf die neue Landwirt-Ausgabe, die morgen erscheint. Treue Leserinnen und Leser wissen, die letzte Ausgabe des Jahres ist immer der Weihnachtsgeschichte gewidmet. Diesmal hat ein junger Diakon für uns eine sehr berührende und sehr treffende Geschichte vorbereitet. Ihr dürft euch also schon darauf freuen. Was haben wir sonst noch für euch in der letzten Ausgabe 2024? Wir haben den üblichen Rückblick auf das Landwirtschaftsjahr in den einzelnen Bezirken. Wir blicken auf den Landeshaushalt, vor allem natürlich auf die Schwerpunkte der Landwirtschaft. Wir haben Wissenswertes zu den Themen Energiebonus und Gesamtenergieeffizienz für euch vorbereitet. Und wir blicken voraus auf die Obstbautagung 2025, die unter einem ganz neuen Konzept stattfinden wird. Außerdem haben wir auch noch die aktuellen Daten zur Apfelernte 2024 für euch. Ihr seht also, euch wird über die Weihnachtsfeiertage nicht langweilig werden. Ihr habt genügend zu lesen, ihr könnt euch auch gern durch unsere über 40 Podcast-Folgen hören. Ich wünsche euch im Namen unserer Redaktion frohe und gesegnete Weihnachten und einen guten Start in ein hoffentlich erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr 2025. Wir hören uns wieder am 16. Jänner mit der nächsten Folge von Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts.